Wir haben es eben schon bei der Lesung gehört von Günter Oelkers. Es ist schwer. Ich weiß nicht, wer gesagt hat bei der Lesung, oh Mann, Paulus wieder, ne? Römerbrief, da gibt es richtig was zum Nachdenken, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Ich wünsche euch für die Predigt, für Gottes Wort, ein offenes Herz, offene Ohren, offenen Verstand und dass Gott euch etwas aufs Herz legt, was für euch ganz persönlich, für dich, für sie wichtig ist. Gott segne unser Nachdenken jetzt über ihn. Amen. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Gott hat alles getan und wir sind nur Bittsteller. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen und wir können kein Fünkchen, kein Staubkörnchen dazu tun, dass Gott uns gut findet. Nur Paulus, der legt ein bisschen was Anspruchsvolles hin, das natürlich auch noch auf Griechisch, und schickt das an die Gemeinde nach Rom. Aber wenn ihr die Bibel mal anschaut, finde ich, hat Gott das wunderbar arrangiert. Er nutzt Menschen dazu, im 3., 4., 5. Jahrhundert, dass die Bibel so zusammengestellt wird, wie sie uns vorliegt. Und trotzdem ist es eben Gottes Werk. Er hat nicht alles gemacht, aber er guckt, dass er es so zusammenfügt, wie es sich gehört. 4 Evangelien, Berichte von Jesus, die lebendig beschreiben, was passiert war, als Jesus auf dieser Welt war. Und dann Apostelgeschichte, ein Bericht, was passiert ist, nachdem Jesus aufgefahren ist zum Vater, was die Jünger erlebt haben. Und das sind einfach 5 Berichte, die erzählen von den Erlebnissen von Jesus, von den Jüngern und von den Menschen, die an ihn geglaubt haben. Und dann wird es richtig schwierig. Dann kommt nämlich, liebe Konfirmanden, der Römerbrief. Dann kommt der Römerbrief und dann ändert sich einiges. Einige bezeichnen den Römerbrief als 5. Evangelium. Ist aber total falsch, weil es eben nicht mehr vom Erlebten berichtet, von Jesus, sondern warum Gott das getan hat. Und Gott nutzt Paulus, um den Hintergrund zu liefern, was da mit Jesus passiert ist. Reine Gnade, sagt Paulus. Gott hat's gemacht. Und wir haben nichts dazu beigetragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott macht das Angebot. Wir haben es nicht verdient, aber wir dürfen darum bitten, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Und vergesst das bitte nicht. Ich weiß, allein aus Gnade kennen wir, haben wir alle schon mal gehört. Aber es ist so wichtig, weil wir oft auf die falsche Bahn geraten als Menschen und dann doch wieder meinen, wir können Gott beeindrucken mit dem, was wir für ihn tun. Können wir nicht. Schmeißt den Gedanken heute raus. Macht das Wasserglas leer. Lasst euch neu füllen mit dem Gedanken von Paulus, der einfach nur das beschreibt, was Gott für uns getan hat. Mit anspruchsvollen Worten zugegeben. Also, mein Tipp ist immer Evangelien lesen und dann hinter das Evangelium schauen. Wieso hat Gott das gemacht? Denn es fängt ja ganz am Anfang an. Wir fangen heute ganz am Anfang wieder an bei der Bibel, weil das Problem ist ja, dass Gott dich und mich zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Was heißt das? Dass ich besonders hübsch bin? Günther schmunzelt so ein bisschen, denkst du darüber nach? Nein, das heißt vor allen Dingen, dass wir Würde haben und jetzt kommt's, Freiheit. Wenn wir Gottes Ebenbild sind, und das sind wir, haben wir die totale Freiheit. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden, sogar wenn es falsch ist. Das ist die Würde des Menschen. Das ist der Grund, warum Gott uns zum Ebenbild geschaffen hat. Und das heißt letztendlich, wir können machen, was wir wollen. Wir haben die Freiheit. Und da fängt das Problem an. Ihr kennt Adam und Eva. Sie haben die Freiheit ausgenutzt. Ihr kennt euch selber, euer Leben. Manchmal nutzen wir die Freiheit, um schlimme Dinge zu tun, falsche Dinge, grenzwertige Dinge, die nicht in Ordnung sind und die Gott nicht gefallen. Aber die Freiheit hat er uns gegeben. Ärgerlich, oder? Eine Konfirmantin, nennen wir sie B. Die ist auch hier in der Kirche ab und zu, war damit überhaupt nicht einverstanden. Sie sagte, das ist doch unfair von Gott, dass er uns die Möglichkeit gibt, Böses zu tun, uns von ihm abzuwenden. Ihre Meinung war, es war fies, dass Gott dieses eine Gebot in Paradies gegeben hat. Ihr könnt alles machen, ihr könnt alles essen, nur von diesem einen Baum dürft ihr es nicht tun. Und sie haben es ja gemacht. Und sie fand das unfair. Hätte Gott es nicht so machen können, dass dieser Baum gar nicht da gewesen wäre, dass es kein einziges Gebot gegeben hätte, dann hätte die Menschen doch gar keine Wahl gehabt. Wäre schön, ne? Aber das wäre keine Freiheit. Das wäre keine echte Freiheit. Dann wären wir nicht Ebenbild Gottes. Dann wären wir, ich ging noch gestern durch unser Haus, dann wären wir nichts anderes als Haustiere. Was machen wir denn mit Haustieren? Wir berauben sie ihrer Freiheit und packen den Hamster, das Meerschweinchen, das Kaninchen in Käfige und freuen uns daran. Die haben keine Wahl. Ist die Frage, ob wir das wollen würden als Mensch, dass Gott uns einsperrt und wir gar keine Möglichkeit haben, Böses zu tun oder Gutes. Bei Haustieren, da machen wir das ja, wir bestimmen darüber, über Fortpflanzung, Kastration, wir bestimmen sogar darüber, wann es Zeit ist, das Haustier einschläfern zu lassen. Der Freiheit beraubt, ein enger Käfig. Wollen wir das? Hätte Gott das wirklich machen sollen? Anderes Bild sind die Marionetten. Gott beraubt uns der Freiheit und dann können wir nichts Böses tun. Dann müssen wir an ihn glauben. Problem ist, da steht, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen, dich und mich. Und das heißt automatisch, wir haben die Wahl. Das ist Freiheit, das ist Liebe. Die Kinder, die ihr Haustier so lieben, die würden es am liebsten freilassen. Den Vogelkäfig aufmachen und einfach entlassen in die Freiheit. Das hat Gott gemacht. Und das heißt natürlich, man kann uns nicht zwingen, Gott kann uns nicht zwingen und will es auch nicht, dass wir bei ihm bleiben und an ihn glauben. Das ist der Grund, warum wir uns dagegen entscheiden können. Wir haben Freiheit, weil wir eben Bild Gottes sind. Und das ist was richtig Gutes. Aber ihr wisst es, viele Menschen entscheiden sich dagegen, gegen Gott. Entscheiden sich für das Falsche. Auch das hält Gott aus. Er weiß es besser, aber Menschen meinen es besser zu wissen und gehen andere Wege. Bringen andere um, führen Kriege, betrügen und lügen. Und Gott sagt, das würde ich euch eigentlich nicht erlauben. Aber er tut's, wegen der Freiheit. Und dann kommt das Problem, dass Gott natürlich nicht damit einverstanden ist. Wenn ich lüge, findet Gott das richtig blöd. Aber er lässt mich gewähren. Aber mit dem, was ich dann an Fehlern mitbringe, kann ich nicht zu ihm kommen, weil Gott ist perfekt, er ist heilig, er ist rein. Und wenn ich dann sage, so Gott, jetzt bin ich hier, nach all meinen Fehlern, nachdem ich den Rücken zugewandt habe, nachdem ich betrogen, gelogen, die Ehe gebrochen habe, gemordet habe, jetzt stehe ich hier, jetzt will ich mit dir Kontakt haben. Und dann Gott sagt Gott einfach, nö, du stinkst. Du stinkst nach Fehlern, du stinkst nach Sünde, du kannst in meiner Gegenwart nicht bleiben, das ertrage ich nicht und du erträgst es auch nicht. Gott möchte keinen von uns da haben, der selber mal irgendwann im Leben gesagt hat, mit dir, Gott, will ich nichts zu tun haben, ich mache das, was ich möchte. Gott möchte mit niemandem etwas zu tun haben, der seine Freiheit missbraucht hat. Klingt hart, aber auch logisch, wenn der 100% richtig und in Ordnung ist, und rein ist und sagt, was gut und falsch ist, und wir tun das Falsche, wir entscheiden uns in unserer Freiheit für das Falsche, können wir in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und deswegen heißt es im Alten Testament eben auch, im Antlitz Gottes kann niemand bestehen. Man vergeht. Wieso? Weil wir nicht würdig sind, in seiner Gegenwart zu bleiben und zu stehen, weil wir uns oft genug gegen ihn entschieden haben. Und das ist das Problem. Das ist der Grund, warum wir etwas brauchen. Gott hätte ja Folgendes machen können. Hätte sagen können, blöde Menschen brauchen wir nicht. Weg. Macht er nicht, weil wir sind sein Ebenbild. Und er hat uns lieb gewonnen. Und er kann uns nicht einfach ausradieren. Das würde nicht passen. Das Zweite, was er machen könnte, ist ja nicht so schlimm. Marc, deine Liste mit Lügen, Betrügen ist zwar unendlich lang, aber ich drücke mal zwei Augen zu und kehre das unterm Teppich. Alles nicht so wichtig. Hauptsache, du kommst jetzt zu mir. Da reden wir nicht drüber. Passt auch nicht zu Gott. Denn wer 100% perfekt und in Ordnung ist, der kann nicht einfach über Sachen hinwegsehen. Das würde nicht zu Gott passen. Der Gestank ist ja trotzdem da. Auch wenn ich ihn unter Deo oder Anziehsachen verstecke, er bleibt da und Gott erkennt das und tut das. Also hat sich Gott Folgendes überlegt. Und das ist der Predigttext im Römerbrief. Gott hat sich überlegt, ich muss etwas schaffen, damit Menschen, die erkennen, dass es mich gibt, ihre Schuld loswerden können. Und er hat sich was überlegt. Und das ist der Text. Gott hat's gemacht. Gott hat sich überlegt, und wir müssen nicht damit einverstanden sein, Jesus, er selbst, sein Sohn, stirbt am Kreuz und bezahlt mit diesem Tod all die Schuld, all den Gestank, den wir mitbringen zu ihm. Und er hat festgelegt, wer daran glaubt, ist reingewaschen, kann vor mir überleben, überstehen, kann mit mir Kontakt aufnehmen. Und jetzt können wir damit einverstanden sein. Wir können sagen, finde ich nicht gut, so einen brutalen Gott, der am Kreuz stirbt. Da kann ich nicht dran glauben. Das ist Gott völlig egal. Gott hat gesagt, das ist der Weg. So geht es und nicht anders. Und da können wir auf dem Boden auftreten, wir können stampfen, wir können dagegen sein. Das hat Gott festgelegt. Und für die Menschen, die damit ein Problem haben, die mache ich immer Mut, sag das doch dann genau so im Gebet. Gott, ich finde das gemein, was mit Jesus passiert ist. Ich leide damit, was er da ertragen musste am Kreuz. Aber ich weiß, das war dein Wille. Ich möchte es verstehen, aber mir fällt es schwer. So kann man beten. Und soll ich euch was sagen? Gott sieht das genauso. Gott hat doch genauso gelitten, dass sie seinen Sohn am Kreuz ja wirklich brutal behandelt haben. Nicht umsonst gibt es eine Finsternis, die Toten steigen aus den Gräbern, Blitz und Donner, das Allerheiligste der Juden zerreißt in der Mitte und entheiligt es damit. Gott war auch traurig und sauer und wütend in dem Augenblick. Und das ist genau das Gefühl, was ihr habt. Wenn ihr das nicht versteht, Gott musste es auch ertragen und erdulden, aber dann hat er gesagt, das ist der Weg, um sauber zu werden für alle Menschen. Das ist die Gnade. Das ist das Angebot. Und das unterscheidet das Christentum von allen Religionen dieser Welt. Denn wir sind keine Religion. Religion heißt immer nur, was kann ich für Gott tun, damit er mir gnädig ist, damit er mir vergibt. Der christliche Glaube, den Gott uns anbietet, ist anders. Er hat was für uns getan. Er kommt uns entgegen, Heiligabend. Am Kreuz, durch die Auferstehung und bietet uns das an. Und wir können es ergreifen oder nicht. Wir können darum bitten oder nicht. Wir können darauf vertrauen oder nicht. Und das unterscheidet den christlichen Glauben von allen anderen. Was euch gerade einfällt, Buddhismus oder eben Islam, alle haben dieses Prinzip. Altes Testament genauso. Ich kann Gott gefallen, indem ich mich an seine Gebote halte. Und wenn ich genug Punkte bei ihm gesammelt habe, genug Pluspunkte, komme ich in den Himmel. Interessanterweise, der Glaube an Jesus, der Einzige, der es nicht so sieht. Was für die Wahrheit spricht. Alle anderen machen es so, nur es gibt eine Ausnahme. Gott bietet uns etwas an, wir können es annehmen. Nur dran glauben reicht. Allein der Glaube reicht. Allein die Gnade, allein die Bibel, allein der Glaube, allein das Vertrauen. Genügen, weil Gott das sagt. Ich finde es gut, und dafür steht der Römerbrief, dass man über die Dinge nachdenkt. Das ist irgendwann dran. Viele von euch, auch ich, wir haben Gott, wir haben Jesus erlebt. Und das ist gut. Aber es darf nicht dabei bleiben. An irgendeinem Punkt in unserem christlichen Glauben müssen wir überlegen, wieso hat Gott das denn gemacht? Und das ist die Reihenfolge im Neuen Testament so super. Zuerst das Erlebte, 5 Bücher und dann das Nachdenken. Und das ist wichtig, Früher habe ich das nicht verstanden. Erleben reicht. Gott erleben, Gott spüren im Leben, Gebetserhörungen erleben, ihn im Alltag erleben, hat mir gereicht. Aber wenn wir nicht darüber nachdenken, können andere Menschen kommen, ihr Lehrer, Pastoren oder andere Menschen, und uns etwas von Gott erzählen, was nicht stimmt. Und wir haben nichts dagegen, weil wir nicht drüber nachgedacht haben. Wir können sagen, habe ich anders erlebt, aber ich habe nicht verstanden, was Gott mit Jesus am Kreuz gemacht hat. Was er mit der Auferstehung vorhat. Und wie das ist mit dem Ursprung der Welt, wo wir hingehen, die Zukunft, das Paradies. Wenn ich nicht drüber nachdenke und nur vom Erlebten lebe, mein Glauben, dann können mich Menschen komplett verführen und von Gott wegbringen. Es gab eine Zeit in der katholischen Kirche, da war es verboten, die Bibel zu lesen. Erstmal konnten es ja viele gar nicht, weil es Latein war. Dann kam Martin Luther, er hat das möglich gemacht, dass auch der Bauer das lesen konnte, damit er darüber nachdenken konnte. Die Geschichten kannten die. Aber darüber nachdenken, was steht denn da überhaupt und was bedeutet das denn überhaupt? Und geht das, dass man sich mit Geld loskauft von seiner Schuld, von seinen Sünden? Wenn man die Bibel lesen kann und versteht und Gottes Handeln versteht, dann sagt man, nee, das passt ja gar nicht zusammen. Dann hätte Jesus nicht sterben brauchen, wenn wir mit Geld uns freikaufen können. Und so gibt es viele Themen, wo es viele, viele Irrlehrer gibt. Große Themen, Gnade alleine reicht nicht, du musst auch was tun. Du musst auch für Gott arbeiten und gute Dinge tun, gute Taten. Erst dann kommst du in den Himmel. Der Text heute, sagte Günther Oelkers eben, ist Grundlage, weil lasst euch von niemandem verführen. Allein aus Gnade und Gott hat es getan und ich kann es nur annehmen. Alles andere ist falsch, ist Irrlehre, ist nicht die gute Botschaft, ist nicht das Evangelium. Und dann gibt es viele kleine Punkte. Wie sieht es aus mit den Wundern, die Jesus getan hat? Es gibt Auslegungen, leider von einer ehemaligen Bischöfin, die sagte zum Speisungswunder der 5000, ja, die hatten doch Rucksäcke dabei und jeder hatte dann doch was im Rucksack dabei und dann haben sie alle zusammengeschmissen. Problem ist, das steht da nicht. Und deswegen kommt ihr nicht drum rum, in die Bibel reinzuschauen, zu lesen, drüber nachzudenken und zu sagen, das steht da so. Und dann wisst ihr auch, gibt es heute strittige Themen. Homosexualität, Wokeness, Gendern, es gibt Krieg, es gibt Gewalt, es gibt die Themen Umgang mit Sünder, Umgang mit Sünde, Abendmahl, Taufe, Auferstehung, Seele, Körper, Wunder, Jesus am Kreuz. Es gibt so viele Themen, mit denen Leute uns einfach in die Irre leiten können, wenn wir nicht drüber nachgedacht haben. Und Martin Luther ist halt der, wo Gott uns zeigt, schalte dein Hirn ein, und denk drüber nach und treffe deine eigene Entscheidung. Denk selber nach. Lass dir nicht vom Pastor erzählen, was Sache ist, nicht von einem Bischof, nicht vom Papst, sondern du alleine bist fähig, Dinge zu verstehen. Und Gott hat Gefallen daran gefunden, das sagt Paulus an einer Stelle, den unmündigen und einfachen Menschen seine gute Botschaft zu erklären. Was mir neulich aufgegangen ist, Luther hat ja seinen Doktor der Theologie gemacht, 512 war es, glaube ich, und dann wird es spannend. Eigentlich sollte man denken, der hat doch über Gott nachgedacht. Der kannte die Bibel, auch Latein, war voll der Profi. Ein Jahr später erst, 513, hat er ein Turmerlebnis gehabt und da hat es erst Klick gemacht. Der war voll intelligent, der war studiert und hat es trotzdem nicht gerafft. Aber es brauchte irgendein Erleben mit Gott, der ihn dazu brachte, hey, Gott ist gar nicht rachsüchtig. Ich brauche keine Angst vor Gott haben. Gott ist gnädig und nimmt mich an und ich muss es einfach nur annehmen und darum bitten. Und das ist Luther und deswegen mache ich euch Mut. Man muss nicht intelligent sein, kein IQ haben von 200 oder so. Der ganz einfache Mensch kriegt es von Gott aufs Herz gelegt. Dostojewski, hatte ich neulich schon bei uns in der Dienstgesprächung, russischer Schriftsteller, hat den Glauben erforscht an Jesus und fand ihn langweilig, als er auf die Oberen geguckt hat, auf die 10.000, auf die Priester, auf die Pastoren. Aber als er bei dem Bauern war, der täglich aufs Feld musste und der gebetet hat vom Essen und der wirklich Jesus auf dem Herzen hatte, das hat ihn beeindruckt. Und das war ein einfacher Mensch. Einfacher Mensch. Denkt bitte über alles nach. Aber allein die Bibel ist die Grundlage unseres Denkens. Ihr könnt das bezweifeln. Ihr könnt damit Schwierigkeiten haben. Hatte ich auch. Wie ist das mit der Schöpfungsgeschichte in 7 Tagen? Wie ist das mit der Arche Noah? Passen alle Tiere rein? Und war wirklich die Welt überschwemmt? Wie ist das mit Jesus am Kreuz? War er wirklich tot? Ihr könnt über alles nachdenken. Diese Freiheit hat uns Gott doch gegeben. Und das Ding zwischen euren Ohren ist auch ein Geschenk Gottes, dass wir das einsetzen können. Und das dürfen wir dann also und sollen wir dann auch. Nur bitte macht da nicht einen Fehler. Denkt nicht, ihr könnt es erklären. Denkt nicht, ihr könnt es erklären. Gott gibt uns Hinweise, wie er ist, was er geplant hat, was er gemacht hat und wie er zu Sachen steht. Heute ist es ja ganz oft so, dass Menschen ihre persönliche Meinung Gott unterschieben. Ihr habt von dem Pastor auf dem letzten Kirchentag gehört, der einfach sagte, Gott ist quer. Ist er nicht. Und das ist die Gefahr, dass ich manche persönliche Meinung Gott unterschiebe und seinen Namen damit, ich erinnere euch an die 10 Gebote, missbrauche. Und das ist schwer. Bei manchen Themen ist das kein Thema, bei manchen Themen ist das schwer, dass man unterscheidet zwischen dem eigenen Denken und Fühlen und dem, was Gott möchte, will und sagt. Und auch in der Bibel ist es nicht einfach, deswegen lohnt es sich eben nachzudenken und dann auch mal tatsächlich in den Römerbrief reinzugucken und sagen, oh, jetzt will ich mal drüber nachdenken, wie das ist mit der Gnade und ich nehme mir Zeit dafür und ich quäle mich dadurch und ich verstehe vielleicht auch nicht alles. Aber Gott wird euch helfen, etwas zu verstehen. Dann ist es genau der Gedanke, den du brauchst. Das ist es. Und dann lasst euch eurer Freiheit nicht berauben, denkt nach. Und bei allem Denken, denkt immer an die eine Frage, was sagt Gott dazu? Was steht dazu in der Bibel? Und immer, wenn man sich Gedanken macht, finde ich es auch immer gut, dass man Gott einlädt, einem dabei zu helfen, es zu verstehen. Wenn ihr euch zum Beispiel Zeit nehmt und wollt an eine Sache ran, an den Römerbrief, sprecht am Anfang ein Gebet. Gott, hilf mir, die Sachen zu verstehen. Paulus war Schriftsteller, er war Denker und es fällt mir schwer, es zu verstehen. Aber mit Gottes Hilfe könnt ihr das verstehen, was ihr verstehen sollt, wenn ihr euch solche Sachen vornehmt. Und dazu mache ich euch Mut, heute mal. Eigentlich immer. Lest die Bibel und vielleicht jetzt mal den Römerbrief. Wenn euch das traut. 1. Korinther, 2. Korinther, die sind auch nicht schlecht, aber der Römerbrief ist wirklich Denken über Gott und was da bei Jesus wirklich passiert ist und sogar darüber hinaus. Ich lese uns zum Schluss einfach nochmal den gleichen Text vor mit der etwas moderneren Übersetzung Hoffnung für alle, damit ihr vielleicht nochmal aufs Herz gelegt bekommt von Gott, was er damit meint. Ich lese es vor zum Ende. Paulus schreibt, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig von Geboten und Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von uns seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte, Ebenbild Gottes. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Wichtigster Vers. Das ist Vers 24, Römerbrief Kapitel 3, speichert ihn ab. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte, in seiner Gnade. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt. Für alle, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht vor Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, schreibt Paulus, womit wir uns vor Gott rühmen können? Guck mal, Gott, wie toll ich bin. Antwort von Paulus, nein, gar nichts. Wir können nicht mit einer Sache vor Gott stehen und sagen, guck mal, Gott, wie toll ich bin. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigenen Leistungen verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Vers 28, der letzte, also steht fest. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern alleine deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Amen. Lass uns